Wie schön, ihr Lieben, dass wir heute zum Gottesdienst zusammen sind. Das tun wir immer, jeden Sonntag, oder? Aber eigentlich ist das ein Grund zum Danken, oder? Ich weiß nicht, wer von euch das vorhin auch in seinem Gebet schon ausgedrückt hat. Ich finde, es ist ein besonderes Geschenk, dass Gemeinde zusammen sein kann, dass wir hier sind, um einander zu ermutigen. Und Frank lag es sehr auf dem Herzen, einfach den Thessalonicher Brief mit uns durchzugehen. Und heute sind wir genau in diesem Abschnitt im vierten Kapitel angekommen. Und die vorigen Themen waren ja auch unter anderem, da ging es schon um Glaube, der ausstrahlt, Abkehr von Götzen, Standhaftigkeit, trotz Verfolgung, füreinander eintreten in Anfechtung. Und heute soll es darum gehen, um einen Lebenswandel, der Gott gefällt. Ein Lebenswandel, der Gott gefällt. Oder Heiligung. So könnte man das auch sagen, wenn man so schnell das so mal raushaut. Aber das ist wieder so ein frommer Begriff, wo Leute alles Mögliche hineininterpretieren. Und ich finde es schön, dass wir uns damit heute beschäftigen können. Es ist keine Heiligung, ist keine unerreichbare Forderung Gottes, die wir einfach nicht erfüllen können und die uns so in die Depressionen hineinführt, sondern es ist der Ansporn und ein Segen für ein Leben, das gelingt. In Vers 1, ich gehe das mal so ein bisschen durch, so die ersten Verse auf jeden Fall, da steht, nehmt zu in der Heiligung. Das heißt ja so viel wie, es geschieht ja schon, ihr seid ja schon auf dem Weg mit Jesus, ihr lebt ja schon ein Leben. Also er spricht zur Gemeinde jetzt, zu den Leuten, die sowieso schon mit Jesus leben. Und dann sagt er, aber nehmt zu darin, in dem heiligen Leben, in dem Leben, das Gott gefällt. Also es ist nicht so nur ein Neustart, sondern er erinnert sie daran und sagt, hey, das, was ich euch geboten habe oder was wir euch geboten haben im Namen Jesu, an diese Gebote haltet euch. Hä, wie jetzt? Gebote? Gebote? Heute? Jesus hat zwei Gebote gegeben seinen Jüngern. Er hat gesagt, liebt Gott von ganzem Herzen, mit all deinem ganzen Hingabe, deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten so wie dich selbst. Und das sind die Gebote, die die Jünger weitergegeben haben. Und darum geht es hier drin auch. Es geht also um die Gebote, Gott von ganzem Herzen zu lieben, mit ungeteilter Aufmerksamkeit. Und dann kommt in Vers 3 gleich, habt keinen Anteil an der Unzucht. Unzucht heißt Porneia in Griechisch und davon leitet sich auch ab, unsere Worte von Pornografie zum Beispiel, Unreinheit. Aber es hat einen viel, viel größeren Kontext als das allein. Es hat nämlich den Kontext überhaupt von sexueller Unreinheit. Und Unzucht und Unreinheit ist eine Sache, die in unserer Gesellschaft einfach gang und gäbe ist. Das ist uns heute nicht fremd. Überall erleben wir das. Wenn du fernsiehst, in der Werbeunterbrechung wirst du dazu aufgefordert, untreu zu werden deiner Frau. Durch irgendwelche Webseiten, geh dahin. Wenn du in unserer Stadt zur falschen Zeit unterwegs bist oder für manche Leute zur richtigen Zeit, dann gibt es Paraden durch die Stadt, Christopher Street Day, da werden die Sachen öffentlich gefeiert. Ja? Da wird öffentlich gefeiert, die Freizügigkeit, es wird propagiert und das ist auch gut so, steht dahinter, diese Botschaft. Und das ist einfach das, wie die Welt die Sachen zelebriert. Pornografie und auch Prostitution ist in unserer Gesellschaft akzeptiert. Solange Prostitution freiwillig ist, darf sie ja geschehen. Und ich kann daran hindern. Solange sie freizügig geschieht. Kein Film, in dem nicht irgendwo ein lesbisches oder schwules Paar auftaucht. Und normalerweise sind das die Guten. Ja, die ihr Leben irgendwie geregelt kriegen oder sowas. Merkwürdig. Es durchzieht sich so in jeder Richtung. Ehebruch ist normal. kein Film, in dem nicht der erste Kuss im Bett landet. Kennt ihr, ne? Also dann kommt, sie haben sich endlich gefunden und sie küssen sich und dann wird eingeblendet, wie sie nebeneinander aufwachen. Das ist scheinbar normal. Und in dieser Welt leben wir. Und in diese Welt hinein spricht Paulus ganz genau heute für uns: Lebt heilig. Oh, was für eine Herausforderung. Lebt heilig. Ja, wenn die Gesellschaft es dann alles erlaubt, ja, wer legt denn dann fest, was heilig ist? Offensichtlich Gott selber. Gott selber gibt die Richtlinien. Er selber sagt, hey, mein Gebot ist, lieb Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und offensichtlich ist ein heiliges Leben, Gott zu lieben und seinen Nächsten wie sich selbst. Und wir können gar nicht umher, das als ein, vielleicht auch einen Druck zu sehen, auch zu sehen, wenn du nicht heilig lebst, dann. Ja. Aber ich glaube, wer in dieser Richtung unterwegs ist, der ist ein bisschen knapp am Ziel vorbei, obwohl es ja richtig ist, dass wir uns daran halten sollen. Vers 4 heißt es, haltet euer Gefäß rein und ehrbar. Gefäß ist der Körper, der Leib des Heiligen Geistes, wo der Heilige Geist darin wohnt. Also in unserem menschlichen Sein, in unser menschliches Sein kommt Gott hinein. Er will in uns wohnen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir als Tempel des Heiligen Geistes rein sind. Und die Begründung dafür für ihn ist in Vers 7, Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Heiligung ist eher ein fortwährender Prozess und nicht ein einmaliger Zustand. Das heißt nicht, wir haben es erreicht und so ist es jetzt einfach. Jetzt ist es so. Sondern es geht darum, immer wieder in der Heiligkeit, in der Gegenwart Gottes zu leben, in der Reinheit Gottes zu leben. Und Paulus sagt hier den Thessalonikern, hey, ihr lebt schon mit Gott, aber ihr habt noch Luft nach oben. Heiligung ist nicht eine Du-darfst-nicht-Liste, sondern es ist der Ansporn Gottes, auf seinem Niveau zu leben, mit ihm zu leben. Er legt fest, wie heiliges Leben geht. Und das führt uns einfach wieder nochmal einen Schritt zurück. Was passiert darin? Im 8. Vers hören wir dann, er meint, wer das ausschüttet, wer sagt, ey, ich brauche nicht heilig leben, der richtet sich gegen Gott. Ja, der richtet sich nicht gegen menschliche Ordnung, nicht gegen irgendwelche Dinge, die andere Leute sagen, sondern gegen Gott selber. Und das bringt uns nochmal zurück, diesen Schritt in den Garten Eden. Was ist da eigentlich passiert im Garten Eden? Gott will, dass es den Menschen gut geht. Und er setzt ihm Grenzen und er sagt, hey, pass auf, wenn du so lebst, dann wirst du ein erfülltes Leben haben. Dann lebe ich mit dir. Dann lebst du in der Gemeinschaft mit mir. Und der Feind kommt und sagt, hey, Moment mal, Gott will dir nur die Frucht vorenthalten. Er weiß, das ist das Beste, was es noch gibt und er hat das für sich vorbehalten und du sollst es nicht kriegen. Und der Egoismus, der dahinter steckt, so wie der Feind es sagt, er verbietet euch das einfach nur aus Egoismus. Er will euch klein halten. Für euch ist das nichts. Guckt ihr mal an, so ist Gott eigentlich. Und als sie zugreifen, ist es nicht die Tat selber nur, sondern es ist eigentlich, dass sie ja, die Liebe Gottes und diese ganze Zuwendung Gottes verwerfen, dass sie eigentlich sagen, nee, ich vertraue dir nicht mehr. Und das ist noch ein viel schlimmerer Knacks als vielleicht die Tat selbst. Ja, dieser Knacks, ja, dass ein Bruch stattfindet, die Beziehung einfach gestört ist. Und dieser Schritt zurück, ja, der geschieht einfach darin, wenn wir uns dafür entscheiden, unheilig zu leben. Ja, wir werden immer wieder neu dazu herausgefordert von Gott und sagen, ich möchte mit dir in Gemeinschaft leben, also leb mit mir, leb heilig. Er spornt uns an. Übrigens ist hat Heiligung nicht nur mit Unzucht zu tun. Aber hier wird sie direkt angesprochen. Sie betrifft alle Dinge unseres Lebens. Heiligung ist eine große Sache, zum Beispiel die Gier, Gier ist Götzendienst. Besitzen wollen, raffen, andere übervorteilen, betrügen. Die Gier, wo das herkommt, das ist Götzendienst, das ist unheilig. Geiz, ich, meiner, mich, mich, Egoismus. Warum ist das unheilig? Warum ist das, hat das nichts mit Heiligung zu tun? Weil wir Gott vom ersten Platz verdrängen und uns da drauf setzen, weil wir sagen, ich bin doch das Maß aller Dinge. Denn verletzende Rede und Lüge sind unheilig und sie sind nicht in Ordnung. Sie zerstören Beziehungen, sie lähmen das Wachstum. Unglaube stiehlt die Freude, ist nicht heilig. Auch wenn wir sagen, ja, es ist immer ganz schick, wenn man auch so ein bisschen nicht vertraut oder ein bisschen skeptisch ist, das gehört dazu. Unglaube stiehlt die Freude und macht geistlich arm, denn der nicht im Glauben kommt, wird nicht empfangen. Und es hat ein größeres Bild Heiligung noch. Und Gott lädt uns dazu ein und er sagt, ihr seid dazu berufen, heilig zu sein. Ich habe mir das so gedacht, dass ihr heilig sein dürft. Das ist doch toll, oder? Wir müssen nicht scheinheilig sein, wir dürfen heilig sein. Obwohl uns das Erste manchmal auch viel leichter fällt. Ne? Und besonders, wenn die anderen Leute positiv über uns reden. Ne? Toll. Aber Gott möchte gerne, dass wir wirklich so toll sind. Einfach so in der Beziehung mit ihm, dass wir rein sind. Und das ist nicht nur durch unsere, ja, durch eine Abarbeitung von der Liste, sondern er sagt, hey, das ist das Beste für dich, was es gibt, dass du ein heiliges Leben führst. Das ist wirklich, wenn du dich darauf konzentrierst, es wird dir richtig gut gehen. Es gibt ja immer wieder so Werbung, ne? Also ich habe zum Beispiel eine Werbung für einen Staubsauger gehabt und fand die toll, also weil da sind werden so eine Staubsauger vertrieben, wo du den Dreck so aufsaugen kannst und dann sammelt sich das so alles in so einem kleinen Kästchen, ne? Und da brauchst du das nur auskippen, brauchst keine Beutel mehr und so, das geht ratzfatz, zipp, zipp, günstig, billig, billig, billig. Und dann habe ich mir so ein Ding gekauft, ne? Und dann mich damit rumgedüst und so, wut, 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 es ging nicht weg. Da habe ich geguckt, ach, das Ding ist schon wieder voll, dann habe ich es aufgemacht und geschüttelt und stand in der Wolke von Dreck. Ja, super toll, ne? Was für ein tolles Gerät habe ich mir da angeschafft. Ne? Vor allen Dingen bei einer Stauballergie macht das wenig Sinn. Und dann habe ich es wieder zusammengebaut und dann ging es wieder so ein bisschen und so. Aber die Werbung war ganz anders. Die war so super. Das war so die perfekte Sache. Das, was du noch zum Leben brauchst. Und das ist es doch, was der Feind auch immer wieder uns darbringt. Ne? Bietet uns immer so wieder die Werbung. Ne? Und er sagt uns immer, guck mal, das Leben. Du kannst dein Leben in Freiheit genießen. Warum denn ein Partner? Es gibt doch so viele. Ja, die Werbung, die sieht so schön aus. Aber was danach kommt, ist die Zerstörung. Und das, was du, dann sitzt du auf so einem Ding, auf so einem Staubsauger. Ja? Und dann, wenn du dich daran gewöhnt hast, in Unheiligkeit zu leben, dann sitzt du da drauf. So ein Mist. Und Gott sagt, hey, das brauchst du mit mir nicht. Sondern ich möchte gerne, dass du heilig lebst. Und diesen Rattenschwanz der Zerstörung, den hat er nicht einkalkuliert für uns. Das ist eigentlich nicht das, was er für uns möchte. Ja, wenn die Welt uns propagiert und sagt, wie toll es denn ist, Patchwork-Familien, dann ist das vielleicht noch eine Art der Gnade in einem Zerbruch. Aber dann ist das nicht das Original. Es ist nicht das, was Gott für uns gehabt hat. Da sind da so viele Verletzungen schon dabei, so viele Dinge dabei, die einfach auch schwierig gelaufen sind. Ja, wo du sagst, ey, das Leben, ich bin gerade noch mal so davongekommen. Schön, dass es noch mal klappt. Schön, dass ich noch mal Gnade habe. Aber die Welt sagt, nee, das ist doch, guck, es funktioniert doch alles. Ist doch kein Problem, leb wie du willst. Nein. Jesus hat für uns eine ganz andere Richtung. Er hat für uns Heiligkeit. Dann Heiligkeit ist unter anderem ja auch, und es geht dann weiter, über die Bruderliebe brauche ich euch nicht, also in Vers 9, brauche ich euch nicht zu lehren. Das ist auch schön, oder? Über die Bruderliebe brauche ich euch nicht zu lehren. Ja, die waren einfach schon richtig gut darin. Die haben nicht nur ihre kleine Gemeinde im Blick gehabt, sondern ganz Mazedonien. Da haben sie nämlich mit Leuten, ja, an Leuten Gutes getan und so. Und eigentlich reicht das doch jetzt, Paulus, oder? Wenn du das sagst, ja, die Bruderliebe, darüber brauche ich euch nicht zu lehren. Aber dann sagt er weiter, aber ich ermahne euch trotzdem, nehmt darin zu, setzt es um, lasst euch anspornen, lebt darin, handelt danach. Ja, warum das jetzt noch? Musst du uns wieder beschweren mit irgendwelchen Dingen, die wir tun müssen, Paulus? Ich glaube, er versteht einfach, dass es darum geht, selbst wenn du gut bist in der Sache, ja, in der Bruderliebe, ja, anderen Menschen anzunehmen, ihnen Gutes zu tun, reicht es nicht aus, wenn du es einmal getan hast oder wenn du es eine Zeit lang getan hast, sondern er ermutigt sie, weil er weiß, wie leicht es ist, wieder träge zu werden. Und er sagt, hey, nehmt zu darin, legt noch einen nach, übertrefft euch gegenseitig darin, ja, seid einfach voll davon, lasst euch erfüllen. Und Bruderliebe heißt so viel wie seid freundlich zueinander. Seid gastfrei, nicht frei von Gästen. Seid nahbar, nehmt euch Zeit für den anderen, schätzt einander, unterstützt euch, schützt euch gegenseitig, dient einander freudig, nicht so mit langem Gesicht. Entscheidet ihr selber, ob Paulus das zu uns sagen könnte. Über die Bruderliebe brauche ich euch nicht zu lehren. Entscheidet es selbst. Ein Leben mit dem Heiligen Geist führt zu einem heiligen Leben. Denn der Heilige Geist lässt nicht nach, er lässt nicht Ruhe. Er bringt uns immer wieder, er spricht uns immer wieder an. Er zeigt uns immer wieder Dinge auf und sagt, hey, tu es doch auf die Art und Weise, wie es Jesus gefällt. Und das Evangelium, das kommt, verändert alles, verändert unser Leben. Wir haben die Chance dazu. Stellt euch vor, andere Menschen haben die Chance nicht, weil sie es gar nicht sehen. Aber wir haben die Chance, weil Gottes Wort uns sagt. Es ist sozusagen, das Evangelium bricht in unser Leben ein, wie Elektrizität irgendwann, weiß ich wann, vor 150, 200 Jahren, keine Ahnung. Irgendjemand weiß es hier. Eingebrochen ist die Elektrizität in das Leben von Menschen. Da haben die Menschen ihr Leben lang, haben sie mit der Sonne sind sie schlafen gegangen und morgens aufgewacht, als die Sonne wieder rauskam und so weiter. Und auf einmal kommt Licht, elektrisches Licht. Und es verändert alles. Ja, die Abende werden länger. Auf einmal gibt es irgendwelche elektrischen Sachen. Ein Kühlschrank. Ja, ohne Elektrizität musstest du anders kreativ werden. Mobilität wird möglich. Telekommunikation, überhaupt Kommunikation wird in einer ganz anderen Art und Weise möglich durch Elektrizität. Überleg mal, was heute passieren würde, wenn wir die Elektrizität abstellen. Ja, ist noch da. Nichts würde mehr passieren, wir hätten echt ein Problem. Ja, da kannst du nicht mal mehr einkaufen gehen, weil die Kassenzettel nicht mehr rauskommen, ne? Weil die Preise nicht mehr eingescannt werden können und so weiter. Elektrizität hat alles verändert. Und da gab es damals Leute, die haben gesagt, nee, mit so einem Teufelzeug will ich nichts zu tun haben. Stell dir mal vor, wenn ich einen Schlag kriege, das Ding kann mich ja umbringen. Natürlich. Und das Evangelium ist wie Elektrizität. Es kommt in unser Leben hinein und es verändert wirklich alles. Und so ist der Heilige Geist. Er kommt und er steckt uns an. Was tun, wenn wir feststellen in unserem Herzen, dass Dinge gibt, die Gott nicht gefallen? Was tun, wenn wir entdecken, dass wir an Stellen unheilig leben? Was tun, wenn wir feststellen, dass unsere Wohnung verdreckt ist? Staubsauger. Den richtigen. Ja, dann fange ich an aufzuräumen. Dann fange ich an zu putzen. Und es kann ja durchaus sein, dass es so mächtig ist, dass ich es alleine nicht schaffe. Ja, dann habe ich vielleicht Freunde, die mir dabei helfen können. Die können einfach mit anpacken und dann nehmen wir das zusammen, das Zeug. Und wenn mir die Motivation fehlt, dann brauche ich Mut vielleicht. Brauche ich jemanden, der sagt, ey, es geht. Hab Mut. Ja, lass dich doch nicht belügen. Natürlich kann sich das ändern. Kein Problem. Gott schafft das. Gott schafft das mit dir. Du musst nicht gegen den Wind rennen sozusagen und versuchen, es in eigener Kraft zu schaffen, sondern Gott ist da und deine Geschwister auch. Dann heißt es, kehr um. Und Umkehr hat zwei Aspekte. Den einen Aspekt der Reue, wo vielleicht Tränen fließen und wo wir sagen, es tut mir so leid. Und wo die Erkenntnis kommt, dass alles Mist war. Und das ist vielleicht gut, wenn man sowas erlebt. Aber es ist nicht zwingenderweise der erste Schritt. Manchmal kommt sowas vielleicht viel später. Und dann gibt es den zweiten Schritt und das heißt Buße. Kehr um. Und da ist der Verstand. Gott sagt doch, lieb mich mit deinem ganzen Verstand. Der ist wichtig dabei. Da geht es nämlich um das neue Denken, um die neue Gesinnung, um das neue Handeln. Und das bedeutet, dass es nicht mehr so weitergehen muss. Glaub der Lüge nicht, es kann sich nichts ändern. Und es gibt nicht nur, in Anführungsstrichen, Vergebung. Die gibt es. Und es ist gut, wenn jemand Vergebung empfängt. Aber es gibt auch Sieg. Und dafür ist Jesus genauso gestorben. Und er sagt auch, hey, das heilige Leben, das ist was, was ich dir schenken möchte, wo ich dich hineinführen möchte, woran du Freude entwickeln sollst. Ich lade dich dazu ein, einfach sei heilig. Ich lade dich dazu ein, mach dich auf den Weg, lass es nicht schleifen. Vielleicht warst du schon mal auf dem Weg, dass du gesagt hast, ja, das, so lebe ich und bist davon abgekommen, dann kehr um und wähle diesen Weg, denn er ist der einzige und der echte Segensweg Gottes, ein heiliges Leben. Wir sollen uns gegenseitig dazu ermutigen und anspornen und sagen, lasst es wachsen. Ich habe noch einen Vergleich und der ist der des Lichtes. Wenn Licht kommt, dann kommt mit dem Licht auch die Wärme. Du kannst zwar hier jetzt die ganzen Lichter anmachen, aber du kannst es nicht vermeiden, dass die Wärme kommt. Ja? Und wenn das Licht kommt, dann kommt die Wärme dazu, das ist automatisch sozusagen. Wenn du dich dafür entscheidest für das Licht, dann kommt auch die Wärme. Wenn Heiligung geschieht, dann ist Jesus da. Und wenn Heiligung geschieht, wenn Jesus da ist, geschieht Heiligung. Das gehört zusammen. Und was automatisch passiert, die Atmosphäre verändert sich. Ja, wenn Heiligung geschieht, dann verändert sich die Atmosphäre. Das ist einfach so, wie wenn du das Licht anmachst und die Wärme kommt. Die Atmosphäre verändert sich mit Heiligung. Ihr Lieben, das ist das Angebot Gottes. Das ist das tolle Angebot Gottes an die Menschen, die ihm nachfolgen. Leb heilig. Es ist ein Segen. Hast du Hunger danach? Hast du Bock darauf, heilig zu leben, Neues zu entdecken, Jesus näher kennenzulernen, mit ihm zusammenzubleiben und zu sein? Jesus sagt, kommt her zu mir, wenn ihr Durst habt. Es steht eigentlich steht es in Jesaja. Ja? Wenn ihr Durst habt, kommt zum Wasser des Lebens und nehmt es umsonst. Und dazu lädt uns der Herr immer wieder neu ein. Er sagt zu uns, hey, du bist gemacht nicht für Unreinheit, sondern du bist gemacht für Heiligung, für ein heiliges Leben, für ein erfülltes Leben, für ein Leben im Frieden, so wie es auch in dem letzten Vers 12 steht, ja, wo es heißt, ey, ihr dürft ein ruhiges Leben genießen, ein Leben in der Freude Gottes. Amen.